sein, oder? Vielleicht bist du ja momentan gerade in dem Moment verliebt. Und das ist ja so speziell, weißt du, der Moment, wo einfach die eine Person, wo du vorher vielleicht schon vielmal gesehen hast, und jetzt ist einfach der Moment vom Verliebtsein und plötzlich siehst du die Person, oder? Verstehst du? Irgendetwas ist passiert. Vielleicht bist du im Gottesdienst und hast die Person schon, weiss ich wie viel mal gesehen, und sie ist dir bekannt, aber plötzlich singt sie. Und in dem Moment, wo sie gesungen hat, war es für dich, als hätten 1000 Engelschöre so eben mit eingestimmt. Und es macht etwas mit deinem Herz. Und du denkst einfach, wow, jetzt ist etwas passiert mit mir und meinem Herz. Das schlägt in dem Moment irgendwie in einem ganz anderen Takt als normalerweise. Kennst du das? Weißt du, was ich meine? Verliebt sie. Weißt du, vielleicht war es bei ihm, wo du ihn gesehen hast, wie er mit seiner Mami umgegangen ist. In dem Moment hast du gedacht, wow, das ist etwas, das mich anzieht. Das ist übrigens eine wahre Geschichte. Jemand, den wir kennen bei uns in der Kirche, hat mir mal erzählt, dass das der Grund war, wieso sie gedacht hat, dass dieser Mann könnte der Mann für ihr Leben sein. Sie hat gesehen, wie er mit seiner Mami umgegangen ist und hat gesagt, das ist unglaublich attraktiv für mich. Das war der Moment, wo es etwas mit ihrem Herz gemacht hat. Ich muss ehrlich sein, ich habe keine Ahnung mehr, was es bei mir war. Es ist schon jetzt auch ein paar Jahre her. Ich mag mich nicht mehr daran erinnern. Aber Dunja weiss noch, was es war. Der Moment, das eine Ding, das bei ihr das ausgelöst hat, das Gefühl von, okay, da könnte etwas sein. Und ich habe gefunden, ich erzähle euch jetzt das, heute Morgen, was das war. Nämlich, müsst ihr wissen, wir haben uns kennengelernt, dass sind wir, glaube ich, so 16, 17 gsi. Ich 17, sie ist 16, als wir uns zum ersten Mal gesehen haben. Und sie ist damals noch in eine andere Jugendgruppe gekommen, hat aber eine gute Freundin gehabt, die bei uns in die Jugendgruppe gekommen ist. Und sie hat dann Dunja mitgenommen. Und so haben wir uns ein paar Mal getroffen, am Freitagabend, und wir haben uns auch schon gelegentlich gesehen. Und dann ist der Moment gekommen, wo sie mich plötzlich gesehen hat. Weißt du, verstehst du? Und zwar war das in einem Moment, wo ich, also das hat sie mir gesagt, ich möchte mich nicht mehr daran erinnern, sie hat das erzählt, ich habe dort in der Jugendgruppe gebetet. Und sie hat dann plötzlich gedacht, okay, das könnte etwas sein. Ich fand, ja, so gut, das nehme ich gerne als den Moment. Hast du gewusst, dass es bei Gott auch so etwas gibt? Dass es Eigenschaften gibt, die Menschen haben, und er genauso, klein ähnlich wie mir, würde sagen, und genau das ist es, wo ich unglaublich attraktiv finde. Das zieht mich an. Hast du das gewusst, dass es bei Gott auch so Sachen gibt, wo er sagt, und genau das suche ich im Mensch. Und das soll es heute Morgen in dieser Predigt gehen. Wir wollen uns Gedanken machen zu Gottes Herz. Sein Herz wollen wir heute Morgen ergründen, verstehen und schauen, was es dann ist, was sein Herz zum Neuschlag bringt. Wo er kommt und sagt, und genau das ist etwas, was ich unglaublich attraktiv finde. Ich möchte jetzt zum Anfang dieser Predigt beten und dann steigen wir ein miteinander. Jesus Christus, wir wollen dir Danke sagen, dass wir heute Morgen uns über dich nachdenken. Dass dein Wort heute Morgen im Fokus steht und dass wir ergründen dürfen, was dir dann auf dem Herzen ist. Was ist es, was du suchst? Und wir möchten Jesus dich bitten, dass du heute Morgen lebendig, aktiv bist bei uns. Heiliger Geist, wir laden dich ein und wir geben dir unsere Herzen her. Und wir bitten dich, dass du uns aufmachst, bereit machst für all das, was du möchtest tun und sagen und reden heute Morgen. Wir gehören dir mit allem, was wir sind und wir geben uns dir ganz und gar hin. Amen. Amen. Okay, Gottes Herz verstehen. Ich bin mir sicher, einige von euch wissen, dass es den einen Mann gibt in der Bibel, der ganz einen speziellen Titel bekommen hat. Und zwar ist der Titel «Ein Mann nach Gottes eigenem Herzen». Das ist schon mal ein Ehrentitel, oder? Wenn die Bibel das über dich sagt, dann muss man irgendwie sagen, okay, da ist etwas Spezielles und das wollen wir heute Morgen ergründen. Die sich ein bisschen auskennen in der Bibel, wissen ja sicher schon, wer das es heute am Morgen soll gehen, wer wir miteinander werden anschauen. Und zwar ist das der König David. Genau. Über den sagt die Bibel, das ist ein Mann. Gottes Wort, das ist ein Mann nach meinem eigenen Herzen. Darum habe ich ihn erwählt. Hast du gewusst, dass in der Bibel über keinen anderen Mensch, gerade nach Jesus, so viel geredet wird wie über den König David? Der König David ist unglaublich eine prominente, wichtige Person in der Bibel. Es ist sogar so wichtig, dass Gott sagt, das ist ein Mensch nach meinem Herzen. Ich werde schauen, dass seine Herrschaft für ewig herrscht, für ewig wird sie. Sprich, wenn ich in Menschenform auf die Welt komme, dann werde ich den David als meinen Vorfahren wählen. Ist noch spannend, oder? Gott hat den David gemacht selber und wählt ihn als seinen Vorfahren. Ist lustig, gell, das mit der Zeit. Aber bei Gott funktioniert das. Und Gott wählt den David als seinen Vorfahren aus. Also ist natürlich die Frage, wenn die Bibel sagt, ein Mann nach meinem eigenen Herz, ist die Frage, sollten wir denn so sein wie der David? Ist er in dem Fall unser grosses Vorbild in allem, was er da und gemacht hat? Und ich würde sagen, die einfache, klare Antwort auf das ist absolut nicht. Sollst du den David als Vorbild nehmen in deinem Leben? Ich möchte mal ein paar Sachen über den David erzählen und dann kannst du dir Gedanken machen, okay, sollte das mein grosses Charaktervorbild sein? Der David hat etwa, wenn du in der Bibel nachlesest, so jedes einzelne von diesen 10 Geboten mal eine gesprochen. Und meistens mit fatalen Folgen. Ist dir klar, dass wenn der David gelogen hat, dann sind Menschen gestorben, weil er gelogen hat. Ist dir das klar gewesen? Schauen wir mal eine Story an mit dem Nabal. Der David ist jetzt mal nicht sein Verschulden, hat müssen fliehen vom Königshof, wo er den Dienst da hat. Und was hat er gemacht? Er hat sich so 300 Halbstarke zusammengesammelt, oder? Die sonst niemand wollte, die sehr schnell bereit waren für Gewalt und für alles andere, was man sonst so nicht machen sollte. Das war seine Truppe, die hat er gesammelt. Und dann ist er Schafe behüten, bewachen. Hat er niemand danach gefragt, ob er das bitte könnte machen. Aber er hat einfach gefunden, okay, wir 300 mit jetzt am Nabal seine Schafe behüten und dort Schutzgeld dann am Schluss einfordern. Also so recht Mafia-Taktik hat der David da gemacht. Ist wie ein Mafia-Boss ist umgegangen und hat gesagt, okay, wir geben dir Schutz. Niemand hat dich zwar danach gefragt, aber wir beschützen dich und deine Herde und dann machen wir die hohle Hand am Schluss. Dann werden wir bezahlt werden. Und jetzt ist es so gewesen, der Nabal hat ein Jahresabschlussfest gefeiert mit sich und seiner Familie, wo sie, nachdem sie die Ernte eingefahren haben, ist nachher das grosse Fest gekommen, wo alle Hirten und alle Arbeiter vom Nabal dazu eingeladen worden sind. Der David geht zum Nabal und sagt, hey Nabal, deine fette Party, wir sind dann auch dabei, ist klar, ist gut. Und der Nabal findet, nein, dich hat niemand gefragt, meine Schafe zu hüten oder meine Schafe zu bewachen. Ich will dich nicht an meinem Fest haben. Und weißt, jetzt war der David bereit gewesen, weil der Nabal Nein gesagt hat, um ihn an sein Fest einzuladen, ist er bereit gewesen, am Nabal seine ganze Familie und den ganzen Hof einfach mit dem Schwert zu erschlagen. Wir wissen nicht, wie viele Leute das genau waren. 30, 40 Menschen, nehme ich mal an, sind das sicher gewesen am Nabal sein Haushalt. Der David war schon drauf und dran gewesen, mit Schwert bewaffnet, Fackeln anzündet, auf dem Weg gewesen, um den Nabal und alle, die mit dem Nabal in Kontakt waren, einfach umzubringen. Weil der andere nicht wollte, als Fest einladen. Also, Charaktervorbild. Bin mir nicht so sicher, ob das wirklich so ist. Ich meine, ich habe mir überlegt, würde ich den David gerne als meinen Schwiegersohn haben? Worauf ich würde sagen, lieber nicht, weil das wäre nämlich recht gefährlich für meinen eigenen Sohn. Ja, der würde es wahrscheinlich nicht überleben, wenn der David mein Schwiegersohn wird werden. Ist ja klar, was das eigentlich für eine Beleidigung ist, ein Mann nach Gottes eigenem Herz, vor, sagen wir mal, am Uriah seine Eltern. Musst du das mal überlegen? Der ist bekannt als der Mann nach meinem Herz. Okay? Ist dir klar, der Uriah, das ist der Mann von der Bathseba. Also bevor dass der David Bathseba gesehen hat. Und bevor nachher der David gefunden hat, wow, die Frau, die will ich für mich selber. Er sorgt dafür, dass der Uriah im Krieg stirbt. Tut sie so orchestriert, dass er stirbt und dass er jetzt Bathseba heiraten kann, nachdem er schon die Ehe gebrochen hat mit ihr. Also, mein eigener Schwiegersohn, der David, lieber nicht. Ganz ehrlich, ich würde ihm wahrscheinlich nicht einmal eine Kleingruppe geben bei uns in der Kirche. Zum sagen, ja, David, du bist jetzt der Kleingruppenleiter. Nimm doch eine Gruppe von jungen Menschen und du die anleiten, die sollen dir nachfolgen und so werden wie du. Lieber nicht. Der David war extrem impulsiv. Hat seine Gelüste und Wünsche nicht im Griff gehabt. Und ich glaube, er wird auch nicht den Vater des Jahres Award mal bekommen. Wenn du mal seine Söhne anschaust, ich meine, die waren jetzt am Rebellieren im Kampf miteinander. Also auch nicht als Vater eine Person, und ich würde sagen, jawohl, genau so wie der Vater David. Das ist ein Vorbild für mich. Ich will meine Vaterschaftsqualitäten von David erlernen. Lieber nicht. Und sogar auf dem Sterbebett, wo der David stirbt, gibt er seinem Nachfolger, am Salomon, eine Abrechnungsliste. Und sagt, okay, ich musste gewissen Menschen Gnade erweisen, weil Gott mir das so gesagt hat in dem Moment. Aber du, Salomon, du gehst jetzt schauen, wenn ich nicht mehr bin, dass die Menschen sterben. Die dürfen nicht einen natürlichen Tod sterben. Sogar wenn David gestorben ist, sind nach seinem Ableben noch Menschen in seinem Namen gestorben. Also ist es ein Vorbild für uns, was es anbelangt, in allen Charaktereigenschaften. Und wir müssen sagen, jawohl, der David, genialer Mensch, genau so wie der David sollte sein. Dort kannst du mal lernen, wie man richtig lebt. Ich würde sagen, absolut nicht. Und doch sagt Gott, das ist ein Mann nach meinem eigenen Herz. Und ich möchte mit euch heute Morgen anschauen, was ist es denn gewesen, wo Gott gesehen hat im David? Was ist es gewesen, wo Gott gesehen hat? Und du musst wissen, Gott hat etwas gesehen im David, wo noch niemand irgendetwas über den David gewusst hat oder den David überhaupt gekannt hat. Der David ist zu dem Zeitpunkt, wo Gott das über den David sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen, auf niemandem seinem Radar gewesen. Auf gar niemandem seinem Radar. Das kannst du nachlesen. Und das wollen wir jetzt miteinander machen im 1. Samuel 13 bis 14. Ihr habt den Bibelvers auch auf dem Bildschirm. Ich tue es mit euch zusammen lesen. Ihr könnt mitlesen. Ihr könnt euch in einigen Bibel mitlesen. Und zwar lesen wir dort, und da musst du einen Kontext haben. Das ist zu einem Zeitpunkt, wo der Saul noch König ist von Israel. Und Gott hat eigentlich die Versprechen, die durch David Wahrheit geworden sind, am Saul schon gegeben. Er hat gesagt am Saul, ich will dich haben als mein Vorfahren. Der Saul vergibt die Möglichkeit aber durch seine Entscheidung und durch so, wie er lebt und wie er mit Gott umgeht, dass Gott sagt, okay, du bist es nicht mehr Saul, ich habe mir einen neuen König ausgesucht, ich habe eine neue Person gefunden, die dir nachfolgen soll. Und der Samuel hat jetzt die gute Aufgabe, die spannende Aufgabe, um am Saul das zu erklären, dass dann übrigens nicht er die Linie wird fortführen, sondern dass Gott sich etwas Neues ausgesucht hat. Und das klingt so. Samuel erwiderte Saul, du hast töricht gehandelt. Hättest du das Gebot bewahrt, das dir der Herr, dein Gott, gegeben hat, dann hätte er jetzt deine Herrschaft über Israel für immer gefestigt. Nun aber wird deine Herrschaft keinen Bestand haben. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen gesucht und ihn zum Fürsten seines Volkes gemacht. Denn du hast nicht bewahrt, was der Herr dir geboten hat. Und was ja spannend ist an dieser Bibelstelle, wo der Samuel das prophetische Wort am Saul geht überbringen, wissen wir jetzt in der Retroperspektive, dass der Mann nach Gottes Herzen, dass das der David war. Interessant ist aber, dass das sonst gar niemand anders hat gewusst zu diesem Zeitpunkt. Dass der David ist auf niemandem seinem Radar gewesen, in dem Moment, wo Gott gesagt hat, und der hat etwas, wo mein Herz zum Schwingen bringt. Und wenn ich sage, er war auf niemandem seinem Radar, dann musst du verstehen, er war nicht einmal auf dem Radar von seinem eigenen Vater. Also weißt du, in dem Moment, wo Gott das sagt, wer das, ich habe mir überlegt, okay, wie kann man das erklären, wie kann man das probieren zu erfassen, was Gott da gemacht hat. Das wäre jemand gewesen, also wir haben jetzt ja gerade Bundesratswahlen gehabt, oder? Stell dir vor, in dieser Bundesratswahl wäre der Sprecher nach der ersten Wahl vorgekommen und hat das Wahlergebnis verkündet und gesagt, okay, liebe Vollversammlung, wir haben einen neuen Bundesrat gewählt. Und zwar, es ist jetzt niemand, den wir auf der Liste hatten. Also, er ist übrigens nicht einmal da, aber wir haben gewählt und es ist festheben, es ist der Ismail von Hinterpümplitz. Er hat dort eine schlecht laufende Dönerbude. Das wird der neue Bundesrat werden. Was wäre die Reaktion von etwa so jedem in diesem Saal? Wer genau habt ihr gewählt? Wer haben wir gewählt? Von wo ist er? Und was macht er genau? Verstehst du, das ist die entsprechende Reaktion, wo der David zum neuen König verkündet wird. Wer genau ist das? Der David, der achte Sohn von einer unbedeutenden Familie. Von wo kommt er? Von Bethlehem. Wo ist das genau? Hat jemals schon irgendjemand etwas von Bethlehem gehört? Und was ist er am machen in Bethlehem? Er ist ein Schafhirt. Jetzt ernsthaft, das wird der neue König werden. Das wäre, als würde jemand sagen, ja, der Ismail, mal, das ist er. Glaubt es mir, er ist erwählt worden. Ja, er kommt von Hinterpümplitz. Weißt du, das ist 20 Minuten tiefer ins Tal von Vorderpümplitz. Fahrst einfach nochmal 20 Minuten. Dann bist du dort. Und er hat einen schlecht laufenden Dönerladen. Darum haben wir gedacht, wir machen ihn zum Wirtschaftsminister. Er kennt sich ja aus mit Zahlen. Okay, er wird der neue Bundesrat und übernimmt das Ministerium für Wirtschaft. Das wäre etwas Verhältnis. Niemand hat Samuel, David gesehen in dem Moment. Wo der Samuel gekommen ist und der neue König wollte salben, ist er zum Vater gegangen vom David und hat gesagt, hey Isai, bring mir deine Söhne. Ich möchte einen von denen zum König salben. Das wird der neue König, weil das ist ein Mann nach Gottes Herzen. Der Mann will ich jetzt salben. Und der Isai sagt, okay. Sammelt all seine Söhne, tut sie schön aufreihen, oder? Und der Samuel geht einen Sohn nach dem anderen durch. Beim ersten, nein, ist er nicht. Zweiten, nein, ist er nicht. Dritten, nein, ist er nicht. Und dann hat er alle 7 Söhne durch. Und jetzt kommt der peinliche Moment. Man, das willst du jetzt als Vater nie erleben. Aber das ist tatsächlich so, dass der Samuel sich umdrehen zum Isai. Und das musst du dir vorstellen. Er stellt die Frage am Isai. Du, hast du noch einen Sohn? Und in dem Moment der Isai, oh ja, stimmt, ich habe ja noch einen mehr. Der hat tatsächlich einen von seinen Söhnen vergessen. Nicht einmal eingeladen worden zu der Party, wo es darum gegangen ist. Wer könnte es echt sein, der zum König gesalbt werden soll? Nicht einmal auf dem Radar von seinem eigenen Vater war der David. Ein absoluter No-Name, den niemand gesehen hat. Der Isai dreht sich um und sagt, oh ja, stimmt, ja Samuel, ich habe noch einen. Das ist der David, wir haben ihn beim Schäflihüten vergessen. Ich hole ihn schnell, kannst du den auch noch anschauen. Hey, stell dir das mal vor, was ist das für ein Schmach? Stell dir vor, es würde jemand zu deinen Eltern kommen und sagen, okay, wir haben ein Stipendium in einer hochbegabten Schulung, wo wir spezielle Talente fördern wollen. Könntest du bitte deine Kinder bringen? Und du wirst nicht einmal gefragt, ob du kommen könntest. Du wirst nicht einmal eingeladen, den Test zu machen, um zu schauen, ob das du könntest sein, der den Spot verdienen an dieser hochbegabten Schulung. Nicht einmal dein eigener Vater glaubt, dass du hast, was es bräuchte, um eine Spezialschule durchzulaufen. So war es in dem Moment. Der David war auf niemandem seinem Radar. Also was hat Gott gesehen in dem jungen Mann, wo niemand anders gesehen hat, dass er gefunden hat? Und das ist die Qualifikation, nach der ich mich so sehne. Das ist es, was mein Herz zum Schlafen bringt. Das ist es, wo ich sage, genau diese Eigenschaft suche ich. Und das wünsche ich mir, dass ich bereit bin, alles andere, alle anderen Charakterschwächen und was weiß ich, was man noch alles könnte am David kritisieren, dass das sekundär ist, weil er das eine Ding hat. Und ich glaube, die Antwort auf diese Frage findest du in den Psalmen, die David geschrieben hat. Ganz besonders möchte ich mit euch heute Morgen Psalm 27 anschauen. Der Psalm, den David geschrieben hat. Im Psalm 27, Vers 4, schreibt der David Folgendes. Eines habe ich vom Herrn erbeten. Das ist mein tiefster Wunsch. Alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen. Um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken. Dort in seinem Heiligtum. Der David ist der Mann, der sagt, etwas wünsche ich mir mehr als alles andere. Das ist es, was mein tiefsten Wunsch ist. Ich möchte näher bei Gott sein. Das ist es, nach dem ich mich sehne. Und Gott sieht die Eigenschaft im David und sagt, genau das ist es, wo ich suche, mehr als alles andere in meinen Menschen, die ich geschaffen habe. Ich suche Menschen, die sind wie der David, die sagen, ich will nur Zeit mit dir verbringen, Gott. Das ist mein tiefster, sinnlichster, innerster Wunsch. Ich will mit dir zusammen sein, Gott. Ich will über dich nachdenken. Und verstehst du, er bringt da einen Ausdruck, er bringt da etwas zum Ausdruck, das er nicht einmal hätte können haben. Alle Tage meines Lebens hätte er im Haus von Gott sein. Ist dir klar, dass sein Sohn erst der war, das Haus gebaut hat. Das ist sogar ein unerfüllter Wunsch geblieben, sein Leben lang. Und doch hat er sich noch nichts mehr gesehen, als im Tempel zu sein. Wo er nicht einen Tag von seinem Leben hätte können, wirklich dort sein. Sondern das ist die treibende Motivation, der treibende Grundsatz vom Leben von David. Wo niemand geschaut hat, draussen bei den Schafen, ist da der David, wo Gott lobt von ganzem Herzen. Wo sagt, das ist, was mich treibt, das ist es, was ich mache in meiner Zeit. Wenn ich so viel Zeit habe, dass es zum Verschwenden ist, dann verschwende ich sie allein für Gott. Für dich, Gott, lebe ich. Nach dir sehnt sich mein Herz wie nichts anderes. Ich will nichts mehr als mit dir Zeit verbringen, Gott. Das ist es, wo mein innerster, tiefster Wunsch ist. Und Gott sieht das und sagt, wow, David, das suche ich schon lange. Das ist es, was ich mir wünsche für einen König, wie nichts mehr. Einer, der ein Herz hat, der sagt, ich will nur mit dir sein, Gott. Das ist es, was mich mehr motiviert als alles andere. Und verstehst du, das macht der David konsistent. In den Zeiten, wo niemand schaut, ist der David am Gott suchen und Gott am preisen. In den Zeiten, wo alle schauen, ist der David am Gott loben und preisen. In den Zeiten, wo schön sind, ist der David am Gott loben und am preisen. In den Zeiten, wo schlecht sind, ist der David am Gott loben und im preisen. Schau mal Psalm 22 mit mir an. Psalm 22, Vers 2. Dort steht Folgendes. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vielleicht kommen dir die Worte bekannt vor. Es sind nämlich die Worte, die Jesus am Kreuz gesprochen hat. Jesus selber braucht die Worte, die David im Psalm 22 aufgeschrieben hat, um seine eigene Situation zu schildern. Man kann davon ausgehen, dass Jesus, als er am Kreuz stirbt, wahrscheinlich der ganze Psalm 22 am Rezitieren war. Das sind am David seine Worte. Und im gleichen Psalm, der so anfängt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Jetzt musst du mal schauen, was ein paar Verse später von David für Wort kommen. Ich will meinen Brüdern verkünden, wie groß du bist. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. Verstehst du? Der David hat sich null nichts danach gefühlt, Gott die Ehre zu geben. Das war nicht, was einfach so aus seinem Herz rausgeflossen ist, weißt du? Das ist in einer Situation, in der er sagt, Gott, du hast mich verlassen. Wo ist meine Hilfe? Nichts und niemand hilft mir mehr. Gott, wo bist du? Und er sagt, aber ich will von deiner guten Tat erzählen. Allen meinen Brüdern. Jeder soll hören, wie gut du bist. Auch wenn mein Leben gerade das Gegenteil predigt. Ich mit meinem Mund bekenne, dass du Gott bist und dass du gut bist. In den guten und in den schlechten Zeiten. Du Gott. Dich suche ich und dich will ich Lob preisen in der Versammlung. Gott sieht die Eigenschaft und sagt, das ist es, was mein Herz bewegt. Das ist ein Mann nach meinem Herz. Also solltest du den David in allen Belangen als Vorbild nehmen? Ich glaube nicht. Aber das ist es, was wir vom David lernen müssen. Wir sollten kultivieren, wie der David, ein Herz, das sagt, Gott, wir sehnen uns nach dir. Er soll Priorität Nummer 1 werden in meinem Leben, wie er es im David war. Dass Gott sagt, das, Werner, du bist ein Mann nach meinem Herzen. Ich sehe, dass du dich sehnst nach mir. Dass er das über uns sagt. Dass Gott das Gleiche sieht in uns, wie er im David gesehen hat. Auch wenn niemand schaut, Auch wenn es niemand sieht, wenn es niemand bedenkt, wenn es niemand mehr, wenn wir nicht einmal auf dem Radar von unseren eigenen Eltern mehr sind. In dem Moment sieht Gott und sieht, was in unseren Herzen ist und was da für eine Sehnsucht drin ist. Und weißt, der David ist nicht die Ausnahme. In der Bibel findest du noch mehr so Menschen, die genau diese Sehnsucht hatten und die getrieben waren von dieser Sehnsucht. Zum Beispiel der Mose. Der Mose war ein Mensch, der täglich ins Zelt der Begegnung gegangen ist. Und in dem Zelt der Begegnung Zeit mit Gott verbracht hat. Er hat von Angesicht zu Angesicht mit Gott geredet. Was ist das für ein Privileg? Und weißt du, was dünkt mich spannend an Mose? Eigentlich würde man ja davon ausgehen, dass der Nachfolger von Mose einer von seinen Söhnen sein sollte, oder? Das wäre ja eigentlich, wie so Sachen normalerweise laufen. Normalerweise tut man vor allem zu diesen Zeiten das Erbe und was man hat und sein Amt und seine ganzen Besitztümer tut man seinen Kindern weitergeben. Der Mose hatte Kinder. Der Nachfolger von Mose war aber nicht einer von seinen eigenen Söhnen. Sondern es war der Josua. Und du kannst lesen im 2. Mose 33, Vers 7. Wir können es jetzt nicht zusammenlesen, aber das kannst du dir schon aufschreiben, wenn du das möchtest, daheim nachlesen. Die ganze Begegnung in diesem Zelt drin. Wir lesen in diesem Vers, dass der Diener von Mose, der Josua, wo der Mose fertig war in diesem Zelt der Begegnung, wo er wieder rausgegangen ist, der Josua wollte nicht aus dem Zelt rauskommen. Er ist geblieben. Nachdem der Mose fertig war in diesem Zelt der Begegnung, war es der Josua, der geblieben ist und in diesem Zelt, in der Gegenwart Gottes, wollte bleiben. Ich glaube, das ist es, wo Gott gesehen hat im Josua und gesagt hat, das wird der Nachfolger sein von Mose. Ein Mensch, der mich sucht, vor allem anderen, der Zeit verbringen mit mir. Wir haben auch im Neuen Testament Menschen, die so waren. Zum Beispiel die Prophetin Hannah. Die wird erwähnt im Lukas 2, Vers 21. Kannst du auch daheim nachlesen, wenn du das möchtest. Dort wird erzählt die Geschichte von der Prophetin Hannah. Und das ist eine spezielle Person, die da beschrieben wird in der Bibel. Es war nämlich eine Frau, die früher geheiratet hat, wie das normal war, wie das üblich war zu dieser Zeit. Und sie ist verwitwet nach 7 Jahren Ehe. Also wir können mal ein bisschen rechnen und sagen, die Frau wird keine 30 gewesen, wo sie Witwe geworden ist. Das war eigentlich eine Frau in der Mitte von ihrem Leben. Normalerweise wäre die Idee gewesen, okay, so junge Witwen sollen unbedingt wieder heiraten, dass sie nicht allein sind. Hannah aber wählt ein anderes Leben. Sie wählt ein Leben von Einsamkeit, von Fasten und von Beten. Sie zieht in den Tempel und sagt, der Rest von meinem Leben, mit 27 circa, verbringe ich jetzt nur noch mit und für Gott. Jahrzehnt after Jahrzehnt after Jahrzehnt ist es das, was sie macht. Stell dir vor, alle anderen um sie herum sind das Leben am Leben, sind das Leben am Geniessen. Und sie macht das ihren einzigen Fokus in ihrem Leben mehr. Das ist ihr Lebensinhalt geworden. Ich bin die, die fastet und betet. Stell dir vor, kommt jemand zu der Hannah und sagt, hey Hannah, wie geht's? Was hast du heute gemacht? Ah, lass mich raten. Du hast nichts gegessen und betet. Stimmt das? Die Hannah sagt, ja. 10 Jahre später und immer noch am Fasten und am Beten. Ja, das ist mein Lebensinhalt. 70 ist sie geworden. 80, nochmal 10 Jahre mehr, hat sie gebetet und gefastet und einfach im Tempel für Gott gelebt. Ein ruhiges Leben, nicht im Fokus von irgendjemandem, sehr wahrscheinlich gelebt. Und jetzt kommt der Moment. Jetzt kommt der Moment. Josef und Maria kommen mit dem 8 Tage alten Jesus in den Tempel und tun, was Vorschrift war, erfüllen. Nämlich, sie tun ihren Erstgeborenen Gott weihen. Und in dem Moment kannst du lesen von zwei Menschen, die dort waren und die das bezogen haben. Es waren Menschen, die Gott gesucht haben und das zu ihrem Lebensinhalt gemacht haben. Da siehst du die Hannah, die erkennt, wer da so eben gerade durch die Türen reingekommen ist. Und sie sagt, das ist der Messias. Sie ist eine der ersten Personen, die die Erkenntnis hat, die sein 8 Tage alte Baby Jesus sieht. Erkennt sie, das ist der Messias. Auf ihm liegt die Hoffnung der ganzen Welt. Und sie geht ab jetzt, sie ist die erste Person, die irgendjemandem von Jesus erzählt. Die erste Person. Und ich glaube, das ist kein Zufall, dass gerade so Menschen das sind, die als allererstes erkennen und verstehen, wer Jesus ist und wieso dass Jesus als Messias auf die Welt gekommen ist. Sie geht und erzählt in ganz Jerusalem allen Menschen, hey, ihr könnt Hoffnung haben, ich habe ihn gesehen, ich kann dürfen den Messias höchstpersönlich erleben und sehen. Was für ein Privileg. Und ich glaube, das ist nicht Zufall, dass Gott so Menschen aussucht, die ein Herz haben, die sein Herz berührt und bewegt. Wir können nachlesen in Markus 14, Vers 3. Und das möchte ich jetzt vorlesen für euch. Wie eine Frau zu Jesus kommt. Markus 14, Vers 3. Und tu dir doch mal probieren vorstellen, die Situation. Vielleicht kannst du vor deinem inneren Auge mal probieren vorstellen, wie das war. Dort sein. Probier mal dir vorzustellen, du wärst in dem Raum drinnen, wo jetzt gerade die Geschichte passiert. Jesus war in Bethanien Gast bei Simon, der früher einmal aussätzig gewesen war. Während der Mahlzeit kam eine Frau herein. In ihren Händen hielt sie ein Fläschchen mit reinem, kostbarem Nardenöl. Sie zerbrach das Gefäß und salbte mit dem Öl den Kopf Jesu. Darüber regten sich einige Gäste auf. Das ist ja die reinste Verschwendung. Dieses Öl ist mindestens 300 Silberstücke wert. Das Geld hätte man lieber den Armen geben sollen. So machten sie der Frau Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie in Ruhe. Warum kränkt ihr sie? Sie hat etwas Gutes für mich getan. Arme, die eure Hilfe nötig haben, wird es immer geben. Ihnen könnt ihr jederzeit helfen. Ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch. Diese Frau hat getan, was sie konnte. Mit diesem Salböl hat sie meinen Körper für mein Begräbnis vorbereitet. Und ich sage euch, überall in der Welt, wo Gottes rettende Botschaft verkündet wird, da wird man auch von dieser Frau sprechen und von dem, was sie getan hat. Ein paar Sachen, die dir helfen können, um zu verstehen, was da gerade passiert ist. Das Erste, was du wissen musst, über das Nardenöl. Ich habe mir sagen lassen, ich habe es selber noch nie geschmeckt, aber ich habe mir sagen lassen, dass Nardenöl einen extrem intensiven Geschmack hat. Das ist so ein richtig, schon fast ein bisschen penetranter Geschmack in der Nase. Und das ist auch der Grund, dass man das Nardenöl in der Regel fest verdünnen, bevor man es für irgendetwas braucht. Aber jetzt kommt da die Frau und sie hat ein Gefäß mit Nardenöl, reinem Nardenöl. Und sie zerbricht den Krug und leert den ganzen Inhalt mit einig über Jesus. Das muss man sich wie vorstellen, wenn du in eine Parfümfabrik reingehst. Gibt es ja die Essenzen, weißt du? Das, was du dann nimmst und runterverdünnst und wo du tust Millitröpfchen Weiss in ein Gefäß rein tust, wo nachher den Geschmack gibt von Parfüm. Die Frau nimmt das ganze Gefäß, das Konzentrat und leert es mit einem Watsch über Jesus drüber. Du musst dir vorstellen, was ist das für ein Geschmack gewesen in diesem Raum drinnen? Der Johannes, der die gleiche Geschichte erzählt, sagt, der Geschmack habe den ganzen Raum erfüllt. Ich glaube, das ist eine Untertreibung. Ich glaube, das war wie ein Brett, das bam, dort innen an den Leuten an den Kopf geklopft worden ist. So krass intensiv wird das geschmeckt haben in diesem Moment. Verstehst du, das war der Lebensvorrat eines Apothekers, der sie dort mit einig für Jesus verschwendet hat. Über ihn drüber gelernt haben. Wir wissen, das Ding hat 300 Silbermünzen gekostet. Das war etwa ein Jahressalär von einem Tageslöhner. Also in heutigen Zahlen, ich weiss nicht, 40.000, 50.000 Franken hat das Gefäß wert gehabt, der Inhalt. Wir wissen nicht, woher die Frau das gehabt hat. Vielleicht ist das etwas, was sie geerbt hat von irgendjemandem. Und sie nimmt das mit Abstand Kostbarste, was sie wahrscheinlich gehabt hat in ihrem Leben, kommt zu Jesus und verschwendet es einfach für Jesus. Und wo Jesus sagt, hört auf, schlecht zu reden und die Frau zu beschimpfen. Ihr wisst ja nicht, was sie da hat für mich. Sie hat mich für mein Begräbnis vorbereitet. Ist das nicht eine Metapher, die Jesus gebraucht hat? Sondern das ist passiert in der Woche der Kreuzigung. Verstehst du? Jesus ist tatsächlich wirklich gesalbt worden für seinen Tod von dieser Frau. Ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass wo Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er das Nardenöl, das die Frau über ihn drüber geleert hat, in der Nase geschmeckt. Als er ins Grab gelegt worden ist, hat niemand mehr Zeit gehabt, um Jesus zu salben. Die Person, die Jesus gesalbt hat für seinen Tod, war die Frau, die ihr das Wertvollste, Kostbarste einfach für Jesus hingegeben hat. Und Jesus sagt, über diese Frau wird noch Jahrtausende später geredet werden. Wir reden heute über sie, weil sie ihre Liebe für Jesus in verschwenderischem Ausmaß zum Ausdruck gebracht hat. Und weil das Jesus sein Herz bewegt hat. Und er gesagt hat, diese Frau hat etwas für mich da, wo nicht einfach normal ist, sondern ich schmecke ihre Liebe in der Nase, wenn ich mein Leben lasse für die Menschen. Also wenn wir fragen wollen, was ist es, was Gottes Herz bewegt? Was ist es, was sein Herz berührt? Dann würde ich sagen, es sind Menschen, die ihn suchen, vor allem anderen. Es spielt keine Rolle, ob sie 15 sind und bei den Schafen am Hüten sind, wie der David. Es spielt keine Rolle, ob sie 80 sind, wie der Mose, am Schaf hüten. Solange er Schaf hüten, kommt es gut. Es spielt keine Rolle, wie alt, wie jung, was für ein Geschlecht, was für einen Beruf, was für eine Herkunft wir haben. Was Gott sucht vor allem anderen, sind Menschen, die ihn an erster Stelle haben wollen. Und ich finde, das ist mega good news für uns, die heute am Morgen hier in diesem Raum sind. Wie sieht es mit dir aus? Hast du auch eine Sehnsucht nach Gott und seiner Gegenwart? Möchtest du auch, was du hast für ihn hingeben? Möchtest du ihn an die erste Stelle setzen und sagen, es gibt nichts, was ich mir mehr wünsche, als Zeit mit Gott verbringen? Ich bin lieber einen Tag im Haus von meinem Herr als tausend irgendwo sonst. Weil das ist es, die Qualität ist es, wo Gottes Herz bewegt. Und er sagt, genau das wünsche ich mir in meinen Menschen mehr als alles andere. Und für das möchte ich jetzt beten, dass Gott doch eine neue, tiefe Sehnsucht und Leidenschaft in uns allen wecken. Die Band kann sich gerne bereit machen. Nach dem Gebet möchten wir einsteigen in eine Zeit vom Lobpreis, wo wir genau das dürfen zum Ausdruck bringen, was er uns bedeutet. Herr Jesus, wir sehen in der Bibel die Menschen, die vor uns gegangen sind. Und die uns beeindruckt mit einer Sehnsucht und einer Leidenschaft für dich und deine Gegenwart. Und Jesus, du siehst, wie sie in unseren Herzen aussieht. Wir möchten Menschen werden, die genau das verkörpern. Wir möchten Menschen sein, die sagen, ich wünsche mir nur das eine, Zeit mit dir verbringen, Gott. Du bitte neue Sehnsucht und eine Leidenschaft in uns wecken, um einfach im verschwenderischen Ausmaß Zeit mit dir zu verbringen. Wie die Frau, die das Kostbarste nimmt, was sie hat und über dich darüber lehrt, Jesus. So wollen wir sein. Wie der Sohn, der kleine junge Mann David bei den Schafen, der niemand schaut und dich ohne Unterlass einfach lobt und preiset. Beim Hausputzen, beim Kochen, beim zur Arbeit fahren, wo wir sind, Jesus, möchten wir sein wie der David, der dann dich lobt und preiset. Und was sagt, ich wünsche mir nichts mehr als Zeit mit dir verbringen, Gott. Lass uns doch so Herzen haben. Wenn wir wissen und verstehen, das ist es, was dein Herz bewegt. Amen. Amen.